Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer. Guten Morgen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen präsentiert am Nachmittag ihr Konzept für einen Wiederaufbaufonds für die europäische Wirtschaft. Im Vorfeld hat ein solcher Fonds für Diskussionen gesorgt. Dazu gleich mehr. Außerdem, in Polen hat sich der Bergbau zu einem Corona-Infektionsherd entwickelt und immer mehr Menschen erreichen über neue Migrationsrouten per Schlauchboot die süditalienische Küste. Die Corona-Pandemie hat die EU in eine schwere Krise gestürzt. Nach den europaweiten Lockdowns benötigen die Staaten Hilfe, um jeweils ihre Wirtschaft zu retten. Wie so ein Recovery Fund aussehen könnte, das haben der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits vergangene Woche kundgetan. Ihnen ist wichtig,
dass alle Staaten in Europa entsprechend reagieren können. Und das erfordert eine außergewöhnliche, einmalige Kraftanstrengung, zu der Deutschland und Frankreich bereit sind.
Und das soll mittels nicht zurückzahlbarer Zuschüsse für bedürftige Staaten und Branchen in der EU funktionieren. Die EU-Kommission soll hierfür 500 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Geld, das sie selbst über Anleihen bereitstellen soll. Helfen wollen auch die sogenannten sparsamen Vier um den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz.
Schnell, intensiv, unbürokratisch.
Österreich, die Niederlande, Schweden und Dänemark wollen einen Recovery Fund, über den bedürftige Staaten Kredite beziehen sollen. Letztlich liegt alles an der EU-Kommission. Die Präsidentin Ursula von der Leyen wird am Nachmittag in Brüssel einen eigenen Vorschlag für einen Recovery Fund präsentieren. Über die Ausgangslage und die Lagerbildung in der EU spreche ich mit Daniela Schwarzer. Sie ist Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, einem Think Tank in Berlin. Guten Morgen, Frau Schwarzer.
Guten Morgen, Herr Schäfer.
Was ist Ihrer Meinung nach denn der geeignetere Mechanismus für einen Fonds? Kredite oder Zuschüsse?
Bei dem Fonds stellen sich zwei Fragen. In der Tat, die erste ist, wie das Geld ausgegeben werden kann. Und wenn wir uns die wirtschaftliche Lage in der Europäischen Union anschauen, dann ist eigentlich sehr deutlich, dass der Einbruch der Wirtschaft in manchen Ländern so tief ist und gleichzeitig dort schon so ein hoher öffentlicher Schuldenstand besteht, dass Kredite nicht wirklich helfen. Sie würden ja den Schuldenstand dieser Staaten noch weiter erhöhen. Das bedeutet, wir kommen vermutlich um Transfers nicht herum, und das hat letztendlich der deutsch-französische Vorschlag, der vergangene Woche vorgelegt wurde, auch schon zu Recht anerkannt. Na, und dann ist die wichtige Frage, wo kommt das Geld denn her? Und da ist meiner Ansicht nach es absolut notwendig, dass man die Instrumente nutzt, die Europa schon hat, nämlich dass Geld in den Märkten aufgenommen werden kann.
Ihrem Standpunkt entnehme ich, dass Sie nicht so viel halten von dem Vorschlag der sparsamen Vier, beziehungsweise an diesem Vorschlag Schwächen sehen.
Ja, die größte Schwäche ist, dass man eben keine Transfers zulassen will, sondern rein kreditbasiert arbeiten möchte. Und das wird eben in dieser Krise nicht ausreichend helfen. Wir reden immer davon, dass diese Krise eine symmetrische ist, also die gesamte Europäische Union in gleicher Art und Weise trifft. Aber wenn wir uns anschauen, wie doch einige Länder ganz besonders betroffen sind, wenn wir zum Beispiel auf Italien und Spanien schauen, wo die Prognose ist, dass die Volkswirtschaft um bis zu 10% in diesem Jahr einbrechen könnte, dann ist einfach klar, dass wir es hier mit echten großen Stabilitätsrisiken zu tun haben. Und das ist nicht nur eine wirtschaftliche Frage und eine Frage für die Stabilität der Staatsfinanzen, sondern das ist auch eine soziale und politische Frage. Und was wir aus deutscher Sicht sicherlich ganz prioritär wollen, ist, dass die Europäische Union zusammenhält und dass wir in dieser Krise möglichst verhindern, dass langfristige politische Folgen so durchschlagen, dass wir ein weiteres Aufkommen von Populismus und Nationalismus haben.
Frau Schwarzer, letztlich ist das Ziel für alle Mitgliedstaaten ja gleich, also die Krise zu bewältigen. Aber woran liegt es, dass es jetzt schon im Vorfeld, bevor ein Vorschlag von der Kommission vorgelegt wird, dass schon im Vorfeld eine Einigung so schwierig ist unter den EU-Mitgliedstaaten?
Es gibt ganz traditionell unterschiedliche Denkweisen über die Frage, wie Wirtschaft funktioniert, wie die Eurozone funktionieren soll. Und das begleitet uns im Grunde in Europa seit den 90er Jahren. immer wieder wurden da gute Kompromisse gefunden zwischen denjenigen, die gesagt haben, jedes Land ist selbstverantwortlich, muss sich reformieren, muss natürlich die eigenen Risiken und Kosten von Anpassungsprozessen tragen, auch wenn wir eine gemeinsame Währung haben. Und dann gab es andere Länder, die gesagt haben, ihr profitiert mehr von uns, von dieser Situation, dass wir einen Binnenmarkt und eine Währungsunion haben. Und deshalb müsst ihr uns auch helfen, unter diesen Bedingungen besser klarzukommen. Und dann steht die Forderung nach Transfer sofort im Raum. Und in der Corona-Krise, wo wirklich alle erstmal auf sich selber geguckt haben, nicht nur im Bereich des Gesundheitsmanagements, sondern auch im Bereich der Wirtschaftsstabilisierung, da wird dann zunächst einmal sehr von der eigenen nationalen Warte aus formuliert, was man denn europäisch zusammen machen kann. Und so erkläre ich mir, dass letztendlich hier alte Reflexe vielleicht in stärkerer Art und Weise zum Vorschein getreten sind. Was klar ist, es geht einfach um sehr, sehr viel Geld, was jetzt mobilisiert werden muss. Und dass da die eigenen Interessen zunächst mal sehr klar formuliert werden, das überrascht eigentlich nicht. Aber was alle Länder wirklich im Blick haben müssen, und das hat auch Kanzlerin Merkel einmal sehr deutlich gesagt, es geht hier wirklich um eine ganz grundsätzliche existenzielle Krise für die Europäische Union. Und deshalb müssen alle Staaten, auch die, denen es eigentlich verhältnismäßig gut geht, im Blick haben, dass sie Interesse daran haben, dass die anderen an Bord bleiben. Und das bedeutet, dass wir helfen müssen, denn eine gemeinsame Währung und ein gemeinsamer Binnenmarkt ist dann politisch nicht mehr akzeptabel, wenn einzelne Länder das Gefühl haben, dass sie nicht mehr auf die Beine kommen.
Spielt es womöglich auch eine Rolle, dass manche Länder, wie die Sparsamen Vier zum Beispiel, also Österreich, Niederlande, Schweden und Dänemark, auch eine gewisse Machtposition beweisen wollen innerhalb der EU, also sozusagen Gestaltungsspielraum sich erarbeiten möchten?
Das ist meistens der Fall, wenn Länder sich gemeinsam mit Vorschlägen zusammenschließen. Und das geht auch schon ein bisschen länger zurück, nicht genau in dieser Vierergruppe, aber was man sieht, ist, dass mit dem Austritt Großbritanniens, beziehungsweise vor dem Austritt Großbritanniens, sich schon eine neue Länderformation ergeben hat, die letztendlich wirtschaftlich liberale Position vertreten hat, teilweise auch nicht wollte, dass die Eurozone sich vertieft. Das Bündnis hat sich die Hanseatische Liga genannt und jetzt haben wir hier teilweise die gleichen Staaten plus noch Österreich mit dabei, die sich mit Vorschlägen nach vorne wagen. Und das ist ganz normal, würde ich sagen. Das sind kleinere Staaten, die müssen sich zusammentun. Deutschland und Frankreich haben ja die gute Tradition, dass sie gemeinsam Vorschläge machen. Und wenn Sie sich anschauen, dass Frankreich und Deutschland alleine knapp 50% der Wirtschaftskraft in der Eurozone haben, ist es ganz natürlich, dass die kleineren Staaten sich zusammenschließen.
Frau Schwarzer, wie wichtig ist es denn jetzt, dass Kommissionspräsidentin von der Leyen heute einen Vorschlag vorlegt, der auch einen Konsens unter den Mitgliedstaaten findet?
Das ist natürlich extrem wichtig, denn in dieser wirtschaftlichen Krise geht es darum, auch möglichst schnell zu handeln. Und das Programm ist sehr, sehr ambitioniert, was sich die Staats- und Regierungschefs vorgenommen haben. Was sie tun wollen bis Jahresende, ist zum einen den wirtschaftlichen Wiederaufbaufonds als vierte Säule eines bereits existierenden sonstigen Programms daneben zu stellen. Und gleichzeitig müssen sie auch den mittelfristigen Finanzrahmen der Europäischen Union beschließen. Das ist das EU-Budget, das über mehrere Jahre geht. Und all das muss bis Ende 2020 unter Dach und Fach gebracht werden, weil der neue Finanzrahmen im Jahr 2021 beginnt. Frau von der Leyen wird sicherlich nicht alle Konflikte mit ihrem Vorschlag lösen können. Aber sie hat sicherlich in den vergangenen Wochen und insbesondere den vergangenen Tagen, seit die verschiedenen Vorschläge auf dem Tisch liegen, sehr, sehr intensiv mit den verschiedenen Seiten gesprochen. Und der Kommissionsvorschlag wird meiner Ansicht nach natürlich von dem deutsch-französischen Vorschlag, aber auch von dem Vorschlag der vier sogenannten sparsamen Länder einiges aufgreifen. Und ich glaube schon, dass sich da Kompromisslinien abzeichnen können.
Sagt Daniela Schwarzer. Sie ist Direktorin der DGAP, einem Think Tank in Berlin. Und das Gespräch mit ihr habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Die Bergwerke in Polen, genauer in der Region Schlesien, haben sich zu Infektionsherden entwickelt. Viele Bergarbeiter haben wochenlang ohne große Schutzmaßnahmen weitergearbeitet und sich gegenseitig angesteckt. Die Regierung in Warschau weist dafür jede Verantwortung von sich. Doch die Kritiker fragen immer lauter, warum wurden die Bergarbeiter nicht besser geschützt? Florian Kellermann hat recherchiert.
Der polnische Staatspräsident Andrzej Duda hatte Anfang der Woche keinen leichten Termin. Er reiste nach Gleiwitz in Oberschlesien. Dort wollte er seine Solidarität mit der Region demonstrieren, die in Polen am stärksten vom Coronavirus betroffen ist. Im örtlichen öffentlichen Radio sagte Duda:
Wir
stehen an der Seite von Schlesien. Wir sind die ganze Zeit in Gedanken hier. Ihr schafft das. Die Menschen hier sollen wissen, ich komme nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten, wenn viele Menschen Angst haben, hierher zu kommen. Die gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Polen blieben in den vergangenen Tagen und Wochen konstant. Ganz im Gegensatz zu den meisten Nachbarländern, wo sie kontinuierlich abnahmen. Inzwischen gibt es in Polen ebenso viele aktiv Infizierte wie in Deutschland. Das liegt am Regierungsbezirk Schlesien, der vor allem die historische Region Oberschlesien umfasst. Gestern meldeten die Behörden hier 187 neue Fälle, fast 80% aller neuen Fälle in ganz Polen. Bei den Infektionsherden handelt es sich um die Kohlebergwerke der Region. Die Bergleute konnten trotz Corona-Einschränkungen weiter in den bis zu über 1000 Meter tiefen Stollen arbeiten, dicht an dicht. Ideale Voraussetzungen für das Virus, sagt die Virologin Krystyna Bienkowska-Szewczyk von der Universität Danzig. Am gefährlichsten sind schlecht gelüftete, feuchte Innenräume, wo sich viele Menschen drängen. Die Aufzüge, die Bergleute unter Tage transportieren, gehören da ganz offensichtlich dazu. Dort sollte so viel wie möglich getestet werden, um die Verbreitung des Virus zu kontrollieren. Aber genau das sei lange Zeit nicht passiert, sagen Kritiker der Regierung. Die Laborkapazitäten in der Region seien nicht ausreichend gewesen und nur sehr allmählich ausgebaut worden. Während es den Polen verboten war, selbst Parks oder Wälder zu betreten, fuhren die Bergleute weiterhin ungetestet unter Tage. Zumindest diejenigen, die keine Symptome aufwiesen. Die Verantwortlichen in Warschau hätten die Gefahr unterschätzt, meint Jerzy Goszelik. Er ist Kunsthistoriker an der Universität in Katowice und Vorsitzender der regierungskritischen Vereinigung Bewegung für die Autonomie Schlesiens. Statt sich zu entschuldigen, haben Vertreter der Regierung die Verantwortung bei den Schlesiern gesucht. Da hieß es, wir seien eben sehr gesellig und treffen uns gerne, wohl weil wir nach der Arbeit gerne gemeinsam ein Bier trinken gehen. Unsere Sorglosigkeit sei das Problem. Es ist kein Wunder, dass das bei den Menschen hier nicht besonders gut angekommen ist, milde ausgedrückt. Der Besuch von Präsident Duda sei also der Versuch gewesen, den Imageschaden zu begrenzen, meint Goszelik. Schließlich steht in wenigen Wochen eine Präsidentschaftswahl an. Und die Umfragewerte von Duda, der noch bis vor kurzem wie der sichere Sieger aussah, zeigen deutlich nach unten. Kommentare über ihre angeblich zu laxe Einstellung sind für die Bergleute unangenehm. Noch weit belastender ist für sie aber die Sorge um ihre Arbeitsplätze. Die polnische Wirtschaft leidet unter den Corona-Maßnahmen. Deshalb sinkt der Energieverbrauch und damit die Nachfrage nach Kohle. Der Preis pro Tonne fiel um 30% gegenüber dem Vorjahr. Ein schwerer Schlag für die polnischen Bergwerke. Der Regierungskritiker Jerzy Goszelik: Schon seit Jahrzehnten gibt es die Diskussion, wie es mit dem Bergbau in Schlesien weitergehen soll. Nun infizieren sich viele Bergleute. Unsere Förderung geht zurück und gleichzeitig importieren wir weiterhin billige Kohle aus dem Ausland. Da befürchten manche, die Regierung könnte die Situation als Vorwand nutzen, um Bergwerke ganz zu schließen. Eine Theorie, die in sozialen Netzwerken die Runde macht, die aber von der Regierung vehement zurückgewiesen wird. Vielmehr erstelle sie bis Ende Juni einen Sanierungsplan für den schlesischen Bergbau, erklärte der Minister für Staatsbeteiligungen Jacek Sasin. Zunächst allerdings müssen die Verantwortlichen das dringendste Problem in den Griff bekommen, die Corona-Infektionen unter den Bergleuten. Minister Sasin wird darin erstmal nur von zu Hause mitarbeiten können. Er befindet sich seit gestern selbst in Quarantäne. Wie sich im Nachhinein herausstellte, hatte er Kontakt zu einem infizierten Bergarbeiter.
Aus Polen hat unser Korrespondent Florian Kellermann berichtet. In Europa ist das Coronavirus das Thema derzeit. Wie das Virus in den Ländern einzudämmen ist, wie die Wirtschaft in den einzelnen Ländern wieder gestärkt werden könnte. Während die EU Antworten auf diese großen Fragen eilig sucht, suchen andere weiterhin Zuflucht in Europa. Nach wie vor erreichen Flüchtlinge in Schlauchbooten die Küsten südeuropäischer Staaten. In Italien etwa hat sich die Ankunft von Flüchtlingsbooten an der sizilianischen Küste verdreifacht. Manche der Menschen schlagen dabei neue Fluchtrouten ein. Jörg Seiselberg berichtet.
Während Italien in der Corona-Krise stillstand, hat Luigi Padronaggio Überstunden gemacht. Im Gerichtsgebäude in Agrigent wird er seit Monaten fast täglich angerufen, weil wieder ein Boot mit Migranten auf Sizilien oder Lampedusa landet. Die Pandemie hat niemanden aufgehalten, weil viele dieser Migranten vor größeren Problemen flüchten. Das Risiko der Pandemie nehmen sie relativ problemlos an. Padronaggio ist Chef der Staatsanwaltschaft im Süden Siziliens. Als einer der prominentesten Antimafia-Ermittler steht er unter Polizeischutz. Aktuell landen vor allem Akten in Sachen Migration auf seinem Schreibtisch. Mit der Südküste Siziliens und der Insel Lampedusa sei er, sagt Padronaggio, für eine der großen Eingangsporten Europas verantwortlich, an der er derzeit einen besonderen Andrang feststellt. Wir haben den Eindruck als Ermittler, dass sich eine neue Migrationsroute geöffnet hat. Aus Libyen und aus Ägypten werden Migranten gezielt nach Tunesien gebracht. Über die Grenze Italiens hinaus bekannt geworden ist Padronaggio als Gegenspieler des ehemaligen Innenministers Matteo Salvini, gegen dessen Widerstand er Schiffen von Nichtregierungsorganisationen erlaubt, in Sizilien anzulegen. Derzeit aber, sagt Padronaggio, kämen die meisten Migranten nicht mehr aus Libyen, sondern aus Tunesien nach Italien. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Gesamtzahl der Ankünfte verdreifacht. Der Grund laut Padronaggio: nicht mehr Milizen in Libyen, die im Strudel des Bürgerkriegs steckten, organisierten die Überfahrten, sondern kriminelle Organisationen in Tunesien. Diese arbeiteten nach Einschätzung des Staatsanwalts hocheffektiv und seien in der Lage, in kürzester Zeit mehrere tausend Menschen nach Europa zu bringen. In Tunesien werden diese Migranten von tunesischen Subjekten in die Hand genommen, die sehr gut umgehen können mit Fischerbooten, weil sie meist selbst früher Fischer waren, die es gewohnt sind, von Sfax oder Monastir nach Sizilien oder Lampedusa zu fahren. Mehrfach in den vergangenen Wochen, sagt Padronaggio, sei es dieser neuen Generation von Menschenschmugglern gelungen, ihre Fischerboote mit Migranten unter Deck fast direkt bis an die Küste Siziliens zu steuern. Es hat sich geändert, dass nicht mehr die Gummiboote aus chinesischer Produktion unterwegs sind, die Luft verloren, sobald sie aus den libyschen Hoheitsgewässern raus waren. Aus Tunesien legen Fischerboote ab, die kaum auffallen zwischen allen anderen, die auf dem Mittelmeer unterwegs sind und die deswegen von Flugzeugen der Küstenwache, der Finanzpolizei oder von Frontex nicht leicht zu identifizieren sind. An abgelegenen Stränden würden die Migranten von Bord gelassen. Viele versuchten, sich auf eigene Faust durchzuschlagen, würden aber häufig von der Polizei aufgegriffen. Die neue Route über Tunesien, sagt Padronaggio, bringe auch neue Probleme mit sich. Die Tunesier machen zurzeit gemischte Zusammenstellungen. Es sind zum einen Menschen aus der Subsahara an Bord, die vorher in Libyen oder Ägypten waren. Zum anderen sind es Tunesier, die schon mal aus Italien abgeschoben wurden und Vorstrafen haben. Wir haben eine beträchtliche Zahl von Personen festgenommen wegen illegaler Wiedereinreise nach Italien. Zwischen 20% und 30% der Tunesier, die über die neue Flüchtlingsroute nach Sizilien kämen, sagt Padronaggio, hätten Vorstrafen vor allem wegen Drogenhandels und Eigentumsdelikten. Der prominente Staatsanwalt aber will keine populistischen Kurzschlüsse. Er wünscht sich, dass Europa mehr tut für die Lebensgrundlagen der Menschen in ihren Heimatländern. Zurzeit gelte, sagt Padronaggio, für Fischer ist der Menschenschmuggel deutlich attraktiver als die Fischerei. Nach Erkenntnissen Padronaggios bezahlen auf der neuen Migrationsroute Menschen aus der Subsahara rund 2.000 Euro, um nach Italien zu kommen. Tunesier rund 1.000 Euro. Reguläre Wege nach Europa, so ein weiteres Plädoyer des Antimafia-Staatsanwalts, würden nicht nur bessere Kontrollen ermöglichen, sondern den kriminellen Organisationen ihre Geschäftsgrundlage entziehen.
Ein Bericht von unserem Italien-Korrespondenten Jörg Seiselberg. Und das war Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.